Ein 2 Jahre altes Mädchen verschwindet spurlos. War es Mord? Eine Entführung? Und welche Rolle spielte die mysteriös gekleidete Frau mit den weißen Handschuhen? Die Suche nach Melissa. Ein Fall mit vielen offenen Fragen und einer unglaublichen Wendung. Heute bei Spurlos. Hello, hello, Michael.
Hello, Julia.
Ich bin gleich im Englisch. Weißt du, immer wenn wir irgendwas aus dem Ausland, dann sage ich hello, hello, I'm so international.
You're so international.
Oh my gosh.
Because heute sind wir in den USA unterwegs.
Ja, stimmt. Und eigentlich nur.
Dazu direkt eine Frage. Mm. Du bist ja oft in den USA unterwegs.
Kann bitte man melde so sagen. Dich.
Wie ist denn dein grundsätzlicher Blick auf die USA?
Oh, mein grundsätzlicher Blick.
Findest du es da schön?
Ich finde es da schön. Also eigentlich kommt mir als erstes in den Kopf, was ich auch schon öfters gesagt habe, für mich gibt es gar nicht die USA.
Mhm.
Also wenn du mich jetzt als Julia, die Touristin, fragst, dann würde ich sagen, das ist ein total cooles, inspirierendes Land. Also wenn ich an New York denke, egal ob es in New York um Architektur geht, um Style, um Essen, um Entertainment. Du weißt, mit welchen Einkaufslisten.
Ja. Shopping kann man sehr gut in den USA machen.
Also das ganze Thema Konsum, die machen es einem so einfach, dann würde ich sagen, ist ein super Land.
Ja.
Oder auch natürlich L.A., das hat wirklich sowas voller Sparkle und Glitzer und Glamour und West Hollywood. Ich liebe diesen Lifestyle. Ich weiß nicht, bist du eher Kalifornien oder New York zum Beispiel?
Ja, ich
wäre... Du weißt, jetzt kommt meine Entweder-Oder-Frage erstmal.
Also Entweder-Oder wäre auf jeden Fall New York.
Ja.
Ich finde das immer so witzig, weil... Auch wenn man nicht so oft da war, hat man das Gefühl, man kennt das, weil man es oft in Filmen sieht.
Total.
Also wenn man durch New York läuft, sieht man an jeder Ecke irgendwie irgendeine Szene oder eine Ecke, wo man denkt, das habe ich schon mal in Filmen gesehen. Das,
ich,
das ist toll.
Ich bin da auch wie so ein kleines Mädchen. Ich kaufe mir da den Starbucks und watschel da irgendwo lang und meine dann auch, ich wäre Carrie oder so. Also völlig bescheuert. Und dann aber, wenn wir jetzt mal in L.A. bleiben, dann wachst du da auf und dann gehst du morgens mal über den Walk of Fame. Und dann kommt die Fratze zutage. Dann liegen da Menschen und irgendwie nochmal in einer anderen, schlimmeren Qualität als bei uns. Man hat das Gefühl, auch wenn die da auf der Straße sterben würden, würden Menschen wahrscheinlich drüber trampeln oder vorbeigehen. Dann es gibt kilometerlange Zeltstädte, wo Menschen seit Jahren hausen. Das ist die ganze Kehrseite der USA.
Das ist vor allen Dingen erschreckend. Ich kenne das von aus San Francisco.
Da sind dieser Wechsel, meinst du?
Ja, da find ich auch morgens, aber auch tagsüber eine ganz tolle Stadt. Also ich finde die super. Aber da laufen ja sehr viele Menschen rum, die, ich sag mal, auch auf irgendwelchen Trips hängen geblieben sind. Und die rennen da durch die Einkaufsstraße irre und offensichtlich obdachlos. Und tatsächlich, ja, da rennen viele vorbei und gehen ihrem täglichen Geschäft nach.
Ich finde, in San Francisco ist lustigerweise das Empfinden bei mir umgekehrt. Da habe ich tagsüber diesen coolen Way of Life, diesen Vibe, also dieses Gefühl. Und dann ist es so, sobald es da dunkel wird, sobald die Nacht einbricht, habe ich das Gefühl, ich bin in Zombieland. Und das meine ich nicht despektierlich diesen Menschen gegenüber, aber dann ist es so ein Riesenunterschied. Dann bist du in einer anderen Welt. Mhm. Also in L.A. finde ich es immer andersrum. Da, wenn der Tag einbricht, wird's furchtbar. Und in San Francisco ist es wieder andersrum. Und dann gibt's natürlich noch die ganze Mitte der USA. Wenn du da durchfährst, nur weißt, das tun wir manchmal Stunden und Tage lang, hat die USA auch zum Teil natürlich dieses Freiheitsgefühl. Und das kriegt man, glaube ich, nirgends so sehr wie dort durch diese unglaubliche Größe. Aber auch eine unfassbare Trostlosigkeit.
Ja.
Ich finde es immer so bezeichnend. Du weißt, dass Architektur und so schon mein Thema ist. Und diese Häuser haben ja in der Regel, ja, die haben kein Fundament, die haben keine Wurzeln.
Mm.
Die weht's halt beim Tornado ganz schnell um. Die sind eigentlich gefühlt aus Pappe gebaut. Und das steht für mich auch für die USA Es hat einfach so zwei Seiten.
Das ist toll. Ich merke in den USA immer, wie europäisch ich bin.
Ja,
also man denkt, man ist verbunden mit den USA, weil man es kennt aus Filmen.
Voll.
Aber ich kann eher connecten mit Ländern, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe, wie Spanien oder Italien, weil man dann doch merkt, die Architektur, die Leute und vieles drumherum, merke ich, ich bin Europäer.
Was eigentlich am schlimmsten ist. Und was auch bezeichnend ist für die USA, ist, ich möchte jetzt nicht zu politisch oder so werden, aber dass ein völlig ehrenloser und unmoralischer Mensch wie Donald Trump Präsident dieses Landes werden kann und jetzt ja vielleicht nochmal.
Ja.
Aber auf der anderen Seite gibt's da auch ganz viele tolle Menschen, die für Freiheit einstehen und für Vielfalt, die begegnen einem da genauso. Und ich liebe das Land andererseits auch. Ich bin da ja auch oft privat. Und deswegen, es hat einfach für mich zwei Seiten.
Wir haben ja heute wieder eine sehr besondere Geschichte, die bis heute viele Fragen aufwirft, mit einer Wendung, die absolut unglaublich ist. Es ist ein Blick über den Tellerrand in die USA und es geht um den eisernen Willen, nicht aufzugeben. Da frage ich dich als Expertin, Julia, wie viel Prozent auf einer Suche ist Können und wie viel ist ja Beharrlichkeit oder was braucht man, um erfolgreich zu finden, wenn es aussichtslos erscheint?
Wahrscheinlich von allem etwas. Also ich suche ja jetzt seit, oh Gott, das hört sich so krass an, seit über 18 Jahren. Natürlich ist es irgendwann auch Erfahrung. Es gibt dadurch auch über die Zeit ein weltweites Netzwerk von wichtigen Menschen, auf die wir aufbauen können,
Zum Glück, die uns unterstützen.
Aber unterm Strich, also ich war ja am Anfang auch nicht Suchexpertin. Also ich habe ja jetzt nicht Detektivin studiert, sondern erfolglos Jura und bin einfach mit Leib und Seele Fernsehredakteurin. Wir haben einfach gemacht und ich glaube, unser Team, wir waren einfach ja gute Redakteure, die gut recherchieren können und nach einer Geschichte gut suchen können. Und man darf sich halt nicht abschrecken lassen. Also
genau.
Sowas wie Sprachbarrieren und so, das ist natürlich alles schwierig. Auch störrische Behörden, die einem da nicht antworten. Also am Ende ist es wahrscheinlich Fleiß. Work beats Talent, stimmt auch hier, nicht nur im Fußball.
Genau. Und ich möchte ergänzen, du hattest auch den Willen zu suchen, weil diesen Willen braucht man auch. Und heute geht es ja um einen Mann, der geradezu ja eine Mission hat, eine Berufung. Er spürt, dass er eine Aufgabe erfüllen muss.
Ja, ein Mann, der immer wieder mal entmutigt ist, aber der auch immer wieder nah dran ist, aufzugeben. Aber er hat eine innere Stimme und die erinnert ihn immer wieder daran, geh weiter, halt durch, bring es zu Ende.
Da sind wir wieder bei dem Thema, gibt es Schicksal, gibt es da höhere Mächte, die da am Werk sind und da jemanden antreiben?
Also grundsätzlich, das wissen wir ja alle und alle, die uns zuhören, bin ich, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen offener in die Richtung als du.
Ja.
Weil ich dann immer eher beim Thema Intuition bin, aber in allem, wo es so ein bisschen Richtung übersinnlich geht, bin ich komplett raus. Aber ich glaube, über das Thema sprechen wir auch später noch viel.
Genau. Dieser Mann, über den wir jetzt schon gesprochen haben, der heißt Jeff und wir wollen heute seine Geschichte erzählen. Viele Jahre vor Jeffs Geburt erleben seine Eltern eine unbeschreibliche Tragödie. Mit den Folgen dieses tragischen Ereignisses wächst Jeff auf. Er bewegt sich sein Leben lang im Schatten dieses Albtraums, bis er beschließt, aktiv zu werden.
Jeff läuft durch die Gemüseabteilung. Wie jeden Samstag erledigt er seine Einkäufe auch heute in dem Walmart, der nur wenige Minuten von seinem Haus in Fort Worth entfernt liegt. In seiner linken Hand hält er seine Einkaufsliste. Mit seiner rechten Hand schiebt er lustlos den Einkaufswagen vor sich her. Er fühlt sich antriebslos. Am liebsten wäre er auf der Couch geblieben. Doch der Kühlschrank ist kaum gefüllt. Dieser Einkauf heute ist dringend nötig. Trotzdem ist er abwesend. Und so läuft Jeff aus der Gemüseabteilung heraus, ohne den Blumenkohl in den Wagen gelegt zu haben. Im nächsten Gang starrt Jeff auf die verschiedenen Brotsorten, die sich dort stapeln. Es dauert fast eine Minute, bis er nach dem Toast greift, den er auch sonst immer nimmt. Er fühlt sich energielos. Jeff ist Anfang 40, ein großer, untersetzter Mann. Man sieht ihm an, dass ihm die letzten Jahre seine Kraft geraubt haben. dieses Auf und Ab zwischen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen Vertrauen und Schmerz. Jeff versinkt vor dem Brotregal wieder in Gedanken. Er wollte nie aufgeben. Doch vielleicht ist es nun an der Zeit, den Kampf hinter sich zu lassen, sich endlich zu fügen. Wie wird es sich anfühlen, nicht mehr nach ihr zu suchen? Jeff geht weiter. Er will diesen Einkauf hinter sich bringen. Doch er kommt nicht weit. Denn plötzlich steht ein junger Mann vor ihm. Jeff hat ihn noch nie zuvor gesehen. Er will ihm gerade ausweichen. Doch der junge Mann schaut Jeff tief in die Augen und beginnt zu sprechen. Es klingt vielleicht etwas verrückt, aber ich muss Ihnen etwas sagen. Jeff lächelt gequält. Er ist sicher, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss. Es fällt ihm schwer, freundlich zu bleiben, denn noch immer drehen sich seine Gedanken um die Suche nach ihr. Doch der fremde Mann lässt sich nicht beirren. Ich habe nach Ihnen gesucht, sagt er. Nach mir? Warum? Erwidert Jeff ungläubig. Wie gesagt, ich muss Ihnen etwas sagen. Jeff antwortet nicht. Er schaut den Mann nur weiter ungläubig an. Okay, hören Sie einfach zu, fährt der Mann fort und beginnt zu reden und zu reden und zu reden. Und Jeff hört ihm zu. Als der Mann fertig ist, bricht Jeff in Tränen aus. Mitten im Supermarkt, direkt vor dem Brotregal, weint er bitterlich. Es dauert 5 Minuten, bis er sich wieder fängt. In diesem Moment fasst er einen Entschluss. Einen Entschluss, der alles verändern wird. Nur 8 Wochen nach diesem Treffen wird es in Jeffs Leben eine spektakuläre Wendung geben, die nicht nur ihn und seine Familie, sondern ein ganzes Land zu Tränen rührt.
Heute geht's also um Jeff. Wir haben es geschafft, mit Jeff in den USA zu sprechen. Er hat sich bereit erklärt und seine Geschichte sehr persönlich zu erzählen. Es geht um ein entsetzliches Verbrechen, ein Verbrechen, dem seine Eltern zum Opfer fallen, und zwar lange vor Jeffs Geburt.
Ja, zur Erklärung, Jeffs Eltern selbst wollen oder vielmehr können nicht über diese Ereignisse in der Vergangenheit sprechen. Ich glaube, die Wunden, die sie damals vor über 50 Jahren erlitten haben, sind einfach noch zu schmerzhaft und das ist gut verständlich. Man sagt ja, die Zeit heilt die Wunden, aber Jeffs Eltern tragen immer noch sehr schwer an diesem Albtraum, der ihnen damals widerfahren ist.
Genau deshalb erzählt uns ihr Sohn Jeff heute die Geschichte seiner Eltern und seine eigene Geschichte.
Jedes Mal, wenn wir mit unserer Mutter über diesen einen Tag reden wollten, brach sie weinend zusammen. Sie konnte dann nicht mehr sprechen. Und so wuchsen wir auf in einem Haus, in dem man ganz vorsichtig, fast wie auf Eierschalen gehen musste. Wir wollten einfach nichts Falsches sagen.
Jeff führt uns also durch seine Familiengeschichte. Er ist heute 44 Jahre alt, er lebt in Texas und er ist glücklicher Familienvater. Er liebt seine Frau Rachel über alles. Und der gemeinsame Sohn macht sein Glück perfekt. Aber bis er an diesen Punkt seines Lebens kommt, muss er durch viele Täler gehen.
Wir gehen zurück in das Jahr 1968. Es ist das Jahr, in dem in den USA Jugendliche auf die Straße gehen, um gegen den Krieg in Vietnam zu protestieren. Es ist das Jahr, in dem Martin Luther King und Robert Kennedy erschossen werden. Ein unruhiges Jahr voller Gewalt und Aufstände. 1968 ist aber auch das Jahr, in dem Jeffs Eltern Alter und Jeffrey vor den Traualtar treten und sich das Jawort geben. Die beiden stammen aus Fort Worth. Fort Worth hat heute etwa 1 Million Einwohner und liegt direkt neben Dallas, also in Texas. Hier haben sie sich kennengelernt und hier sagen sie auch Ja zueinander.
Jeffs Eltern Alter und Jeffrey sind, als sie 1968 heiraten, noch sehr jung. Alter ist gerade mal 18 Jahre alt. Beide kommen aus sehr einfachen Familien und sind in großer Armut aufgewachsen. Für Jeffrey und Alter ist diese Ehe eine Chance auf ein neues und vielversprechendes Leben. Beide träumen von Kindern, von guter Arbeit und von dem ganz großen Glück.
Es ist hier ein bisschen verwirrend. Also altersfrisch gebackener Ehemann heißt Jeffrey, ihr gemeinsamer Sohn, also der uns heute auch die Familiengeschichte erzählt, der heißt Jeff. Das sind sehr ähnliche Namen, aber nicht zu verwechseln. Also Jeffrey ist der Vater, Jeff der Sohn. Jeff ist, wie gesagt, noch lange nicht geboren. Wir beginnen mit unserer Geschichte im Jahre 1968. Als Alter und Jeffrey heiraten, Jeff, der Sohn, kommt erst 1980 zur Welt.
Genau. Und zurück ins Jahr 1968. Alta und Jeffrey haben gerade Ja gesagt. Wir haben auch ein Foto hier von Alta aus diesen Jahren. Ja, sie ist eine sehr hübsche, finde ich, ernste und schmale junge Frau mit so halblangen Haaren. Ich finde, sie hat eine gute Ausstrahlung. Mhm. Sie strahlt irgendwie auch so eine Ernsthaftigkeit aus.
Ja, und auf dem Foto ist auch ihr Mann Jeffrey zu sehen. Er wirkt sehr nett, vielleicht etwas unbeschwerter als Alta. Er sieht aus, als könnte man mit ihm Streiche spielen und sehr viel Spaß haben.
Ja, es klingt eigentlich nach einer sehr schönen und guten Verbindung.
Anfang 1969 erfährt Alta, dass sie schwanger ist. Ihr Kinderwunsch geht in Erfüllung. Und so kommt am 6. November 1969 die kleine Melissa zur Welt. Alta und Jeffrey sind überglücklich. Zumindest sind sie überglückliche Eltern. Denn um die Ehe der beiden ist es nicht gut bestellt. Wo genau die Probleme des Paares liegen, das kann der Sohn Jeff uns nicht erzählen. Er weiß es nicht genau. Er fasst die Ereignisse des Jahres 1970 so zusammen.
And so Nachdem meine Eltern geheiratet hatten, waren sie ungefähr noch 2 Jahre zusammen. Dann trennten sie sich. Mein Vater zog zu seinem Bruder nach Chicago. Meine Mutter war ab dem Zeitpunkt alleinerziehend. Sie blieb in Texas. Sie war völlig auf sich gestellt. Sie war einfach mit allem allein und versuchte, so gut es ging, ein 2 Jahre altes Baby zu versorgen.
Jeffrey zieht also nach Chicago. Dort kann er bei seinem Bruder unterkommen und nach Arbeit suchen. Chicago liegt mehr als 1000 Kilometer nördlich von Fort Worth. Das ist ja auch so typisch USA. Mhm. Da ziehst du mal eben weg. Ich meine, wenn sich bei uns Eltern trennen, ist es, glaube ich, schon ein Riesending, wenn es dann mehr als 100 Kilometer auseinander sind. In den USA ziehst du halt mal eben 1000 Kilometer weg von deinem Baby. Das ist schon ein anderer Schnack.
Die Amerikaner sind generell mobiler irgendwie, ne?
Ja, aber ich meine, das ist in dem Fall auch wieder negativ. Ne? Hm. Also dieser örtliche Graben, bedeutet ja, Jeffrey ist für Alta keine Unterstützung. Hm. Und da Jeffrey zunächst keine Arbeit findet, zahlt er auch keinen Unterhalt an Alta und an die kleine Melissa. Hm. Für Alta ist das eine unbeschreiblich schwere Zeit.
Meine Mutter war alleinerziehend. Sie lebte allein in Texas. Alles, was sie hatte, war ihr knapp 2 Jahre altes Baby. Es muss wirklich nicht leicht für sie gewesen sein. Alleinerziehende Mutter zu sein, bedeutete für sie ja nicht nur unglaublich viel Stress. Es war auch eine enorme Belastung. Sie verdiente nicht viel Geld und sie musste sehr hart kämpfen.
Ja, also wie gesagt, Alta bekommt von Jeffrey keinen Unterhalt. Nicht, weil er, glaube ich, nicht zahlen möchte, sondern weil er selbst in dieser Zeit der Trennung weder einen Job hat. Also er hat keinerlei Geld, er kommt beim Bruder unter.
Ja, Alta kann dann nur ein ganz bisschen auf die Unterstützung ihrer Geschwister zählen. Aber die stecken selber in ihrem eigenen Leben. Ihre Geschwister sind auch sehr arm. Sie kämpfen selbst um ihre Jobs, um ihre Familien und sind da am Struggeln.
Alta ist also auf sich allein gestellt. Das Sozialsystem in den USA sieht eine Unterstützung für Frauen, die in Alterssituationen sind, gar nicht vor. Die Kindergärten für unter 5-Jährige, Daycare genannt, sind sehr teuer und erst ab 5 Jahren sind Kindergärten in den USA kostenfrei. So etwas wie bei uns Kindergeld oder Elterngeld gibt es nicht in den USA, weder damals, Anfang der 70er Jahre, noch heute.
Ja, und das heißt, unterm Strich, Alta muss voll arbeiten und wo ihr Kind untergebracht wird, interessiert jetzt erstmal niemanden.
Genau. Heute lebt in den Vereinigten Staaten fast die Hälfte, also 45% der alleinerziehenden Mütter und deren Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Es ist ja eine Spirale, die dann immer weiter nach unten geht. Und das ist heute. In den 70er Jahren mag das noch viel drastischer gewesen sein. Die Mütter arbeiten und es geht bei dem Verdienst nicht darum, ein neues Paar Turnschuhe zu kaufen, sondern es geht darum, die Miete und das Essen zu sichern. Wir kennen auch das, die Trailerparks. Oft habe ich bei Bitte melde dich in Trailerparks gesucht und dementsprechend solche Menschen gefunden.
Ja, in Deutschland gibt es sicherlich auch viele Alleinerziehende, die es schwer haben. Ja. Aber grundsätzlich gibt es ja zumindest ein Sozialsystem, mhm, was mit Kindergeld und anderen Dingen hilft.
Alter steht als alleinerziehende Mama 1971 immens unter Druck. Also wirklich unter existenziellem Druck. Es geht bei ihr und ihrem Kind ums Überleben. Im Sommer 1971 trifft Alter zufällig ihre Kindheitsfreundin Carol auf der Straße in Fort Worth. Die beiden Frauen unterhalten sich und stellen schnell fest, dass sie in der gleichen Situation stecken. Denn auch Carol hat ein Kind und ist alleinerziehend. Carol und Alter beschließen, sich zu unterstützen. Deshalb suchen sie nach einer Wohnung, in der sie mit ihren kleinen Kindern zusammenleben können. Sie wollen sich die Miete und die Kinderbetreuung teilen. Und sie werden schnell fündig. Ein winziges, aber bezahlbares Apartment ohne jeglichen Komfort ist frei. Die beiden jungen Frauen überlegen nicht lange und ziehen ein. So oft es geht, betreut eine der Mütter beide Kinder, während die andere arbeitet. Das funktioniert sehr gut, solange Alter nur unregelmäßige, kurze Putzjobs hat oder Zeitungen austrägt.
Doch im August 1971 bekommt Alter einen recht gut bezahlten Job in einem American Diner. Jetzt muss sie viele Stunden am Stück vor Ort im Restaurant sein. Alter merkt schnell, dass das Konzept der gegenseitigen Kinderbetreuung mit Carol hier an seine Grenzen stößt. Denn Carol hat zur gleichen Zeit selbst einen Job, bei dem sie oft von zu Hause weg ist. Carol hat einen Babysitter für ihr Kind, aber die hat keine Kapazitäten mehr frei, um noch ein zusätzliches Kind, die kleine Melissa, zu betreuen. Alter überlegt kurz, dann hat sie eine Idee. Am 21. August 1971 wendet sich Alter an die Anzeigenabteilung der Fort Worth Press, einer örtlichen Zeitung.
Meine Mutter brauchte also dringend eine Babysitterin. Deshalb hatte sie eine Anzeige in der örtlichen Zeitung geschaltet. Und tatsächlich meldete sich jemand auf dieses Inserat. Es war allerdings so, dass meine Mutter als Kellnerin in einem Diner arbeitete. Und der Anruf der Babysitterin kam ausgerechnet in ihrer Schicht. Meine Mutter hatte ein paar Fragen, aber die wollte sie persönlich mit der Babysitterin klären. Deshalb bat meine Mutter die Frau, sie am späten Nachmittag im Diner zu treffen. Die Frau sagte zu, aber sie tauchte nie im Diner auf.
Was war also passiert? Auf Alters Anzeige, die am 22. August 1971 in der Zeitung erscheint, meldet sich jemand, eine junge Frau, die interessiert ist an dem Job. Und mit der verabredet sich Alter. Aber sie kommt nicht wie verabredet zum Treffen. Also sie kommt nicht in den Diner, in dem Alter arbeitet.
Okay, dann ist ja an dem Punkt schon klar, die ist unzuverlässig, kann man nicht für diesen Job brauchen.
Ja, aber Alter hat ja keine Wahl. Sie braucht Geld. Sie braucht das Geld, was sie im Diner verdient. Und sie braucht jemand, der auf Melissa aufpasst. Sie hat keine Wahl, weil sie niemand anders hat.
Alter ist am Tag nach der geplatzten Verabredung wieder im Diner und wählt in einer kurzen Arbeitspause erneut die Nummer der Babysitterin, die sie am Tag zuvor versetzt hat. Es ist der 23. August 1971.
Am nächsten Tag telefonierte meine Mutter wieder mit der Babysitterin. Die Frau meinte, dass sie immer noch Interesse an dem Job habe und dass sie selbst Kinder und einen großen Garten hätte. Melissa könne also bei ihr zu Hause mit den anderen Kindern im Garten spielen. Es wäre genau das Richtige für die Kleine. Sie würde jede Menge Spaß haben. Es wäre die richtige Entscheidung, ihr zu vertrauen, genauer gesagt, ihr Melissa anzuvertrauen. Und so überzeugte sie meine Mutter.
Ja, das klingt doch jetzt erstmal vielversprechend.
Ja, das jetzt, was sie am Telefon gesagt hat, klingt vielversprechend. Ich wäre aber an einem anderen Punkt schon ausgestiegen als Mutter. Wenn mich eine Babysitterin versetzt, wo man sich treffen will zum ersten Gespräch, und das meine ich nie verurteilend, sondern ich sage nur meine Empfindung, wie ich handeln würde, würde ich auf gar keinen Fall nochmal diese Babysitterin anrufen. Das sagt doch schon alles. Egal in welchem Zwang du da bist, da hätte ich meine Energie lieber da rein verwendet, schnell noch eine andere zu finden. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst, aber Alter entscheidet sich dafür, ein zweites Telefonat zu führen. Und als sie am 23. August 1971 dieses zweite Telefonat mit dem Babysitter führt, ist sie gerade im Restaurant. Eine lange Schicht liegt vor ihr. Alter weiß, dass ihre Zimmergenossin Carol am frühen Nachmittag selbst zur Arbeit fahren muss und dass Melissa dann ja unbetreut wäre. Also macht die junge Mutter direkt Nägel mit Köpfen in diesem Telefonat. Sie bittet Ruth Johnson, so heißt die Babysitterin, mit der sie gerade telefoniert, Melissa noch an diesem Tag ab 14 Uhr zu betreuen. Mrs. Johnson passt das gut. Sie sagt, sie freue sich auf die kleine Melissa und werde pünktlich vor Ort sein.
Also rief meine Mutter ihre Mitbewohnerin Carol an. Sie erklärte ihr die Lage. Und zwar, dass eine Frau Melissa gegen 14 Uhr abholen würde. Sie bat Carol, alles vorzubereiten, um Melissa so weit fertig zu machen, um sie dann an Ruth Johnson zu übergeben. An eine Frau, die meine Mutter nie getroffen hatte. Es gab nur zwei Telefonate zwischen meiner Mutter und der Babysitterin. Mehr nicht.
Also, ich muss ja trotzdem nochmal einhaken. Mhm. Ne? Da sträubt sich schon bei mir alles. Also,
wieso?
Mir ist schon klar, in welcher Lage die da war. Und ich habe jetzt hier leicht reden wahrscheinlich. Trotzdem, ich muss mal vorstellen, Michael, sie hat sie noch nie gesehen.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, das ist schon heftig, das, absolut.
Also, ne, ist wahrscheinlich dementsprechend auch im Nachhinein etwas, was man, wir wollen nicht vorgreifen, aber sein Leben lang bereut, aber... Egal was ist, dann schmeiße ich eher den Job hin. Weiß ich nicht. Aber ein Baby da der Freundin zu übergeben, dass sie es dann der Babysitterin übergibt. Du bist ja immer eher der Skeptiker, ja, aber diesmal, da bin ich raus.
In dem Fall verstehe ich dich aber absolut.
Carol möchte die kleine Melissa natürlich frisch gewickelt und gewaschen übergeben. Und als die neue Babysitterin 20 Minuten vor dem verabredeten Zeitpunkt vor ihrer Türe steht, ganz überraschend, ist Carol noch gar nicht fertig. Sie hat Melissa gerade erst aufgeweckt. Mrs. Johnson, die neue Babysitterin, bietet ihre Hilfe an.
Carol erzählte viele Jahre später, wie die Situation damals war. Sie hatte die Babysitterin in die Wohnung gelassen. Ruth Johnson war aber sehr aufdringlich und wollte Melissa so schnell wie möglich mitnehmen. Carol bestand darauf, Melissas Windeln zu wechseln, ihr frische Kleidung anzuziehen und die Windeltasche vorzubereiten. Eben all das, was mit meiner Mutter vereinbart war. Aber Ruth Johnson nahm darauf keine Rücksicht. Sie sagte nur, das passt schon. Ich habe für Melissa genug Klamotten zu Hause. Carol wollte Melissa aber trotzdem noch die Windeln wechseln. So war es ja auch mit meiner Mutter abgesprochen. Aber Mrs. Johnson ließ nicht locker. Sie wollte dringend losfahren. Dieser Zeitdruck, diese gesamte Situation, all das war für Carol wirklich sehr seltsam.
Das finde ich aber auch mega seltsam.
Ja, und so nimmt eine schicksalhafte Situation ihren Lauf, denn diese Ruth Johnson baut ganz viel Druck auf, das hören wir ja, das spürt man auch. Mhm. Und Carol gibt diesem Druck schließlich nach, weil sie muss ja auch selber weg, muss man sagen.
Das stimmt, aber es ist genau, wie du schon gesagt hast, doch unverantwortlich, ein Kind einer Wildfremden zu übergeben.
Ja, und wir beschäftigen uns ja schon länger mit dieser Geschichte und ich habe auch überlegt, wie konnte das passieren? Mhm. Ich glaube, es ist dieses psychologische Phänomen, wenn du in Anführungszeichen nur der Erfüllungsgehilfe bist.
Wie meinst du das?
Also der andere sagt dir, tu das und das. Und selbst wenn dir oder dir wird gesagt, der andere hat gesagt, du sollst das und das tun. Das ist ja, es funktioniert ja vieles so psychologisch, auch im schlechten Sinne, aber auch im guten Sinne. Dann hinterfragst du nicht mehr so viel. Also sie hat ja nun mal den Auftrag der Mutter und dann macht sie das eben so, wie die Mutter das gesagt hat. Da liegt ja schon die Verantwortung bei der Mutter. Ich übergebe das Kind ja nur. Ich glaube, hinter so einer Erklärung vor einem selber kann man dann das so vor sich so rechtfertigen.
Ja, man hat nicht die Verantwortung. Ne?
Man schiebt sie weg, genau. Die Verantwortung wird einem vermeintlich genommen. Das ist objektiv eigentlich Quatsch, weil du hast die Verantwortung.
Ja, sie hat das Kind ja übergeben.
Genau, also und es ist nicht ihr Kind. Ja, da schaltet sich auch dieses Muttersein vielleicht so ein bisschen aus, was hier das Warnsignal gewesen wäre an dem Punkt.
Aber Carol hat jetzt ja diese Frau, die Alter nur durchs Telefon kennt, persönlich gesehen. Wie hat sie ausgesehen? Was war das für eine Frau?
Also wir wissen, dass Carol gesagt hat, sie hat sich durch diese Hektik, die diese Mrs. Johnson verbreitet hat, auch so getrieben gefühlt, dass ihr erst im Nachhinein aufgefallen ist, wie skurril und absonderlich die eigentlich angezogen war. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Carol bereitete alles für Ruth Johnson vor. Und dann kam es zur Übergabe. Carol gab ihr Melissa die Wickeltasche und die kleinen Sandalen. Die Babysitterin verließ die Wohnung. Und Carol setzte sich völlig verwirrt auf das Sofa. Aber dann hörte sie durch das Fenster ein Auto, das immer wieder gestartet wurde. Also schaute sie nach draußen und sah, dass es das Auto von Ruth Johnson war. Es sprang einfach nicht an. Carol sah dann auch, dass das Auto total heruntergekommen war. Es war einfach kaputt und überall beschädigt. Carol wollte helfen und ist dann zur Straße runtergelaufen. Aber als sie dort ankam, war der Wagen schon weg. In diesem Moment hatte Carol ein sehr ungutes Gefühl. Sie ahnte, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ja, zwei junge Mütter, die natürlich unter einem unbeschreiblichen Druck stehen. Und sie treffen somit Entscheidungen, die sie in einer anderen Situation niemals getroffen hätten.
Man muss dazu aber auch wissen, diese Absprache mit dem Babysitter, die hat Alter mit Carol vom Telefon, vom Diner aus geführt. Also die haben nur in der Mittagspause da ganz schnell miteinander telefonieren können, ganz kurz. Das heißt, es war auch keine Zeit, über Eventualitäten oder Probleme zu sprechen.
Genau, oder sie hätte sich auch nicht in der Situation irgendwie nochmal rückversichern können bei der Mutter im Diner, denn Handys gibt es 1971 noch nicht. Eine kurze Rückfrage ist für Carol nicht möglich. Sie muss sich darauf verlassen, dass Mrs. Johnson gemäß ihrer Absprache mit Alter handelt.
Es ist dann quasi ja gewissermaßen so eine tragische Verkettung von Zwängen und es kommt alles noch viel schlimmer, Jeff berichtet.
Carol erzählte später, dass die Babysitterin sehr gestresst wirkte und dass sie sehr auffällig gekleidet war. Es war August, Ende August in Texas. Jeder weiß, dass es in dieser Jahreszeit in Texas immer sehr heiß ist. Und an diesem Tag waren es auch etwa 35 Grad. Als Ruth Johnson kam, um Melissa zu holen, trug sie jedoch lange weiße Handschuhe und einen Schal um den Hals. Außerdem hatte sie eine große dunkle Sonnenbrille an. Und einen Sonnenhut, der so aussah wie ein Hut, den man sonntags zur Messe in der Kirche trägt. Ruth Johnson war eine sehr große Frau. Das alles zusammen war einfach nur eigenartig.
Ja, ich meine, spätestens jetzt wird klar, dass da was Schreckliches passieren wird. Und wie diese Babysitterin beschrieben wird, das klingt ja wie so eine Tarnung. Da muss doch
so eine schlechte Tarnung.
Ja, eine ganz billige Tarnung. Da muss der Carol doch aufgefallen sein, dass da irgendetwas nicht stimmt.
Tja, wie gesagt, wir haben es auseinandergenommen. Es ist wie so ein Mosaik an Erklärungen. Sie muss auch selber zur Arbeit und das kennt man ja aus anderen kleineren Situationen, dann trifft man halt auch mal die falsche Entscheidung. Die war hier verheerend. Also welche Situation haben wir jetzt gerade? Eine Frau holt am 23. August 71 gegen 14 Uhr die kleine Melissa ab. Sie nimmt die Zweijährige in ihrem Auto mit. Und wir können hier vorgreifen, denn alles deutet ja eindeutig schon auf ein Verbrechen hin. Sie wird Melissa nicht wie verabredet am Abend zurück zu ihrer Mutter bringen.
Jeff erzählt uns, wie es an diesem Tag weiterging.
Meine Mutter kam um 4 Uhr nachmittags von der Arbeit nach Hause. Die Babysitterin sollte auch um 4 Uhr wieder da sein. Aber Mrs. Johnson kam nicht. Es wurde 5 Uhr. Irgendwann wurde es 6. Und um 7 Uhr rief meine Mutter bei der Polizei an. Aber man wollte ihr nicht helfen. Die Polizei sagte ihr nur, wenn sie in 24 Stunden immer noch nicht da ist, soll sie nochmal anrufen.
Ja, seltsam ist, dass hier diese 24-Stunden-Regel nächstes Mal greift. Also die Polizei wartet einen Tag, bis sie tätig wird, was ja komisch ist, weil es ja ein Baby ist und kein erwachsener Mensch.
Ja, aber vielleicht ist nur eine Mutmaßung, spielt da auch so ein bisschen die Einordnung der Polizei dieser Mutter eine Rolle. Als sozial schwach, wer weiß, wie deren Lebenswandel ist, bei welchem Typ sie das Baby gelassen hat, vielleicht wurde sie so gesehen, wir reden vom Jahr 1971.
Alter verbringt auf jeden Fall eine schlaflose Nacht, aber die 24 Stunden, die wartet sie nicht ab.
Nein, sie wartet nicht ab. Am folgenden Morgen, es ist also der 24. August, ruft Alter wieder bei der Polizei an. Diesmal erkennen die Beamten, dass es sich wirklich um einen Notfall handelt und sie beginnen sofort mit ihren Ermittlungen. Es ist offensichtlich, dass es hier um eine Kindesentführung geht und dass jetzt jede Minute zählt. Der Polizei liegen nur zwei Hinweise vor. Carols Personenbeschreibung von Mrs. Ruth Johnson und die Beschreibung ihres PKWs. Aber weder der eine noch der andere Hinweis führt die Ermittler weiter. Mrs. Johnson ist wie vom Erdboden verschwunden und eine Fahndung nach dem Auto läuft im Laufe des Tages ins Leere. Das ist alles fürchterlich, aber jetzt mal die Frage, wer könnte denn ein Interesse daran gehabt haben, die kleine Melissa zu entführen? Also es war ja keine reiche Mutter.
Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Schlimmste wäre, wenn es sich um eine Verrückte handelt, also eine psychisch Gestörte, die im allerschlimmsten Fall das Baby sogar umbringen möchte. Das kann man ja leider nicht ausschließen.
Ja, also was man ausschließen kann, ist das klassische Motiv der Kindesentführung, nämlich die Erpressung. Denn sowohl Alta selbst als auch ihre Familie sind arm. Da ist gar nichts zu holen.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass Melissa vielleicht an eine Familie verkauft, übergeben wurde, die selbst keine Kinder bekommen kann.
Ja, wir haben auch schon von solchen Fällen gehört. Ich finde, es hört sich immer total hanebüchen an und so wie aus so schlechten Filmen. Ja. Aber auch das hat's gegeben, gibt es auch immer noch. Könnte Carol etwas damit zu tun haben? Also vielleicht ist ja Melissa was passiert und Carol hat die Entführung vorgetäuscht.
Wobei, da spricht gegen, dass Alta ja mit der Babysitterin telefoniert hat vorher. Also das heißt, da muss es ja eine andere Frau gegeben haben. Dann finde ich schon irgendwie glaubhafter, weil über den haben wir noch gar nicht richtig gesprochen. Was ist mit dem Vater? Wir wissen, die waren getrennt. Der lebte 1000 Kilometer entfernt. Vielleicht war der Vater irgendwie der Drahtzieher.
Aber gab's da einen Krieg ums Kind? Ja, eher nicht.
Wir wissen ja relativ wenig über die Beziehung. Wir wissen alles nur durch die Erzählung von Jeff, der ja viel später geboren wurde.
Stimmt. Ja, und auch die Polizei glaubt es zunächst. Für einen kurzen Moment gerät Melissas Vater Jeffrey tatsächlich in den Fokus der Ermittlungen. Er könnte Melissa selbst entführt haben. Oder er hätte eine Entführung in Auftrag geben können. In Chicago wird er am gleichen Tag vom FBI verhört. Aber der Verdacht lässt sich nicht halten. Nichts deutet darauf hin, dass der Vater von Melissa ein Interesse daran gehabt haben könnte, seine Tochter der Obhut ihrer Mutter zu entreißen. Jeffrey hat keine feste Arbeit und keine Wohnung. Wie Alta hält er sich mit kleinen Gelegenheitsjobs über Wasser. Er hätte sich um Melissa gar nicht kümmern können.
Für Melissas Mutter Alta vergeht der 24. August wie in Zeitlupe. Sie ist am Ende ihrer Kräfte und bricht schließlich zusammen. Jeff beschreibt uns die Situation.
Meine Mutter wurde hysterisch. Sie konnte nicht aufhören zu weinen. Für eine Mutter ist das das Schlimmste, was passieren kann. Dein Baby ist weg und du kannst nichts machen. Du bist völlig hilflos und voller Schmerz und Panik. Und alles, woran du denken kannst, ist dein armes, kleines Baby.
Der Fall sorgt in den USA in den folgenden Tagen für große Aufregung. Viele Zeitungen berichten über Melissas Entführung. Die Bürger werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Aber niemand hat Ruth Johnson und die kleine Melissa gesehen. Was ich mich an der Stelle ja frage, da verschwindet jetzt ein kleines Kind.
Ja.
Das muss ja an einer anderen Stelle irgendwo auftauchen. Also nehmen wir mal an, diese Babysitterin hat das Kind mit nach Hause genommen. Dann hatte sie vorher kein Kind. Auf einmal taucht sie mit einem zweijährigen Mädchen da auf. Das muss doch irgendjemandem im Umfeld auffallen.
Ja, auf dem Dorf in Deutschland vielleicht. Aber schon hier wäre es in der Großstadt anders. Und ich finde auch, dieser Fall, da sind wir wieder bei dem USA-Thema, passt schon auch typischerweise in die USA. Es ist dieses mobile Land, wo man auch ganz schnell alles hinter sich lässt, sich einen neuen Trailer woanders mietet, wo die Leute sich zum Teil untereinander nicht gut kennen. Wie gesagt, ich will nicht verallgemeinern, aber als Phänomen auf jeden Fall dort allgemein gültiger als bei uns. Da kann man schon so richtig gut wegtauchen.
Es bleibt ja immer noch die traurige Möglichkeit, dass Melissa ja nicht mehr lebt.
Ja, aber Gott sei Dank in dem Fall nirgendwo wird ein totes Kleinkind gefunden, das Melissa sein könnte. Es wird weder tot noch lebendig ein solches Kind gefunden. Die Situation scheint wirklich aussichtslos. Damals konnte niemand ahnen, wie lange diese Geschichte dauern wird und vor allem, wie sie ausgehen wird.
Wochen vergehen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Kinderheime werden befragt, Verdächtige observiert, groß angelegte Suchaktionen durchgeführt. Aber es gibt überhaupt keine Entwicklung. Gar keine. Das kleine Mädchen ist verschwunden. Und es könnte überall sein. Es ist eine Suche, die völlig aussichtslos ist. Selbst wenn Melissa noch am Leben wäre und sich befreien könnte, sie ist knapp 2 Jahre alt und dann völlig hilflos. Sie könnte niemanden auf sich aufmerksam machen und hätte keine realistische Überlebenschance. Und so schwer das nachzuvollziehen ist, 4 Monate nach dem Verschwinden von Melissa wird der Fall zu den Akten gelegt. Man wartet auf neue Hinweise. Aber im Fall Melissa herrscht von nun an völliger Stillstand.
Aber in einer anderen Hinsicht gibt es eine Entwicklung. Denn Jeffrey und Alta telefonieren seit dem Verschwinden ihres kleinen Babys regelmäßig miteinander. Alta ist völlig verzweifelt und auch Jeffrey erträgt den Schmerz um das Verschwinden seines kleinen Mädchens kaum. Deshalb verlässt Jeffrey Chicago und fährt nach Fort Worth. Er will bei Alta sein. Er möchte ihr beistehen und er möchte sein eigenes Leid mit ihr teilen.
So he kind of stayed back in Chicago.
Mein Vater war in Chicago. Er war verzweifelt und wusste nicht, was er tun sollte. Es war ja recht schnell klar, dass es kaum eine Chance gab, Melissa zu finden. Aber mein Vater wollte meine Mutter in dieser Zeit nicht allein lassen. Also ist er zu ihr gefahren, nach Fort Worth. Man könnte sagen, sie waren wieder ein Team. Denn es dauerte nicht lange und mein Vater bat meine Mutter, wieder mit ihm zusammenzukommen.
Ja, Alta sagt ja und Melissas Eltern werden wieder ein Paar. Aber ich stelle mir vor, wie zerstört müssen sie sein, wie verzweifelt und traumatisiert. Ohne ihre Trennung wäre es ja niemals zu dem Drama gekommen.
Ja, das stimmt natürlich auch. Und ich finde es sehr ungewöhnlich, dass sie wieder zusammenkommen. Denn in der Regel ist es ja so, wenn Eltern den Tod oder so ein schreckliches Verbrechen an ihrem Kind erleben, entsteht da ein unüberwindbarer Graben. Viele schaffen das nicht, viele Paare, und trennen sich. Bei ihnen ist es umgekehrt. Jeff erzählt uns immer wieder, dass seine Eltern nach dem Verschwinden von Melissa natürlich völlig verzweifelt sind. Aber die finden wirklich wieder zueinander. Sie verlieben sich auch neu ineinander. Und sie beginnen aus diesem Schmerz heraus ein neues, ein gemeinsames Leben.
Das stelle ich mir auch sehr schwer vor, aber da wir heute mit einem weiteren gemeinsamen Kind von Alta und Jeffrey sprechen, nämlich mit ihrem Sohn Jeff, wissen wir ja schon, der zweite Anlauf von Jeffrey und Alta gelingt.
Genau. Beide, Alta und Jeffrey, haben den großen Wunsch nach erneuter Normalität in ihrem Leben. Sie wissen, dass sie ihre kleine Melissa niemals vergessen werden. Aber nun blicken die beiden nach vorne, oder sie versuchen es jedenfalls, Hand in Hand. Jeffrey findet Arbeit. Er ist fleißig, denn er möchte seiner Alta ein gutes Leben bieten. Aber 1974 erleidet Alta 2 Fehlgeburten. Es sind harte Zeiten für sie und Jeffrey. Doch die beiden geben einander und den Traum von einem guten Familienleben nicht auf.
Und dann, endlich erscheint ein Licht am Ende des Tunnels. 1975 ist Alta wieder schwanger und diesmal geht alles gut. Noch im selben Jahr bringt sie eine Tochter zur Welt. 1976 und 77 werden 2 weitere Töchter geboren und dann, 1980 schließlich, kommt Jeff zur Welt. 3 Mädchen und ein Junge.
Dass es bedrückend ist, in einer Familie aufzuwachsen, in der ein Kind auf so tragische Weise verschwunden ist, liegt auf der Hand. Immerhin weiß niemand, was mit Melissa geschehen ist. Wurde sie getötet oder lebt sie noch? Und wenn sie noch lebt, geht es ihr gut oder wird sie irgendwo gefangen gehalten und misshandelt? Alles ist ungewiss und niemand kann abschließen. Offen geredet wird über Melissa nicht.
Ich erfuhr von Melissa und ihrem Verschwinden, als ich etwa 7 oder 8 Jahre alt war. Eine meiner Schwestern erzählte mir, was damals vor unserer Geburt passiert war. Aber es wurde nicht offen darüber gesprochen, aus Rücksicht auf unsere Mutter. Die älteren Geschwister erzählten es im Laufe der Jahre immer dem jeweils nächstjüngeren Kind. Aber es hieß jedes Mal, so war es, aber rede nicht darüber.
Die 4 Kinder wissen zwar, was passiert ist, bevor sie geboren wurden, aber das Thema Melissa hängt schwer in der Luft. Es ist da und es ist nicht da. Jeff beschreibt das so.
Mein Vater schnitt das Thema Melissa gelegentlich an. Aber man musste sehr vorsichtig sein. Vor meiner Mutter durfte man den Namen Melissa nicht erwähnen. Es fühlte sich dann immer so an, als sei ein Elefant im Raum. Für meine Mutter war es unmöglich, über Melissa zu sprechen. Wir lieben unsere Mutter über alles. Aber es war eine sehr schwere Zeit. Sie litt nach Melissas Verschwinden oft an Depressionen. Ihr Alltag war geprägt von Trauer und Schmerz.
Schon als Kind fragt sich Jeff, weshalb die Polizei nicht weiter nach seiner Schwester Melissa sucht. Es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass es offensichtlich keine Hoffnung gibt, sie zu finden. Keine Hoffnung, Melissa entweder in die Arme zu schließen oder zumindest zu erfahren, was mit ihr passiert ist. Doch akzeptiert die Tatsache, dass seine ältere Schwester verschwunden ist. Er sieht keine Chance, an diesem Umstand irgendetwas zu ändern. Doch ein entscheidendes Erlebnis soll alles ändern. Es ist der Anfang einer unglaublichen Geschichte.
Mit 18 Jahren fährt Jeff nachts in seinem Wagen auf einer Landstraße. Es ist der 26. Juni 1998. Jeff ist kein erfahrener Autofahrer. Es ist spät und er ist nicht angeschnallt. Plötzlich übersieht er eine Kurve. Sein Wagen kommt von der Straße ab. Er gerät in Schlingern, überschlägt sich mehrfach und kracht schließlich in einen Strommast. Jeff wird aus seinem Wagen geschleudert und verliert das Bewusstsein. Kurze Zeit später sind die Retter vor Ort. Mit dem Rettungshubschrauber wird Jeff in ein Krankenhaus nach Fort Worth gebracht. Auf dem Flug verlieren ihn die Retter, denn Jeffs Herz steht still. Aber die Reanimation gelingt. Als er endlich auf der Intensivstation des Krankenhauses angekommen ist, sprechen die Ärzte von einem Wunder. Jeff hat zwar ein paar Schürfwunden, aber ansonsten ist er fast unversehrt. Keine Brüche, keine inneren Blutungen, keine Verletzungen der Organe oder des Gehirns.
Wie durch ein Wunder war ich noch am Leben. Ich war völlig überwältigt, denn ich wusste in diesem Moment, Gott hat mich beschützt. Er hat mich beschützt, damit ich weiterleben kann. Irgendwie hatte ich seit diesem Tag das Gefühl, dass ich eine Bestimmung habe. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich fühlte mich anders als vor dem Unfall. Und es blieb auch dabei. Ich fühlte mich seitdem immer anders.
Für Jeff ist dieser Unfall ein Wendepunkt in seinem Leben.
Das war ganz klar eine spirituelle Erfahrung. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass jetzt ich nach Melissa suchen sollte. Als sei das mein Schicksal. Aber ich bin kein gebildeter Mann. Ich bin Dachdecker. Ich habe gelernt, mit meinen Händen zu arbeiten. Ich bin nicht ausgebildet für so eine Suche. Ich bin kein Ermittler und kein Journalist. Im Vergleich zu denen fehlt mir einfach die Ausbildung und die Erfahrung. Die wissen, wo sie anfangen müssen. Die wissen, welche Möglichkeiten es bei so einer Suche gibt. Aber ich wusste einfach nicht, wie ich es anstellen sollte, nach meiner Schwester zu suchen.
Jeff spürt also, dass er nach Melissa suchen soll. Aber er weiß einfach nicht, wo er anfangen soll. Die Polizei hat den Fall Melissa 1972 geschlossen, weil es überhaupt keine Hinweise gab. Nicht einen einzigen Hinweis, der irgendwo hingeführt hätte. Wie soll Jeff nun, 26 Jahre später, zu neuen Erkenntnissen gelangen?
In dieser Zeit lernt Jeff eine Frau kennen, Rachel. Rachel unterstützt Jeff dabei, seiner inneren Stimme, seinem Ruf zu folgen. Die beiden lassen in den kommenden Jahren nichts unversucht, um Melissa zu finden. Sie verteilen Flyer, sie veranstalten Gedenkzeremonien, sie probieren die amerikanischen Medien für den Fall Melissa zu interessieren. Sie erstellen Suchaufrufe in den sozialen Medien und organisieren große Infoabende, auf denen auf die Geschichte aufmerksam gemacht wird. Sie sprechen jeden an, der etwas wissen könnte. Das Paar stößt dabei auf viel Wohlwollen, aber so richtig voran kommen die beiden in ihrer Suche nicht. Jeff und Rachel sind verzweifelt. Sie bemühen sich jeden Tag. Sie investieren viele Jahre lang einen Großteil ihrer Freizeit und alle Ersparnisse in die Suche nach Melissa. Aber nichts bewegt sich.
Jeff und Rachel sind im Jahr 2022 am Ende. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die vergebliche Suche nach Melissa immer wieder alte Wunden aufreißt. Besonders für Melissas Eltern, für Alter und Jeffrey, ist es schwer. Die beiden unterstützen die Suche nach Melissa natürlich nach Kräften, aber es ist nahezu unerträglich für sie geworden. Immer wieder schöpfen die beiden Hoffnung. 51 Jahre sind inzwischen vergangen, seit ihr Baby verschwunden ist. Sie kommen nicht zur Ruhe. Jeff selbst ist kurz davor, aufzugeben. Dieses Gefühl, das ihn vor vielen Jahren nach seinem Unfall durchströmte, dieses Gefühl einer Bestimmung, vielleicht hat er sich das nur eingebildet. Vielleicht hat er sich nur gewünscht, er könnte Melissa finden. Aber gab es jemals wirklich eine Chance auf Erfolg? Vielleicht hat er da etwas missverstanden. Doch dann, im September 2022, passiert etwas absolut Ungewöhnliches.
Ich war müde. Meine Frau und ich waren sehr ausgelaugt. Diese jahrelange Suche nach Melissa belastete inzwischen unsere Ehe. Wir zahlten einen hohen Preis für unsere Suche. Es war einfach kräftezehrend. Und dann musste ich mich irgendwie aufraffen, alltägliche Dinge zu tun. Also ging ich einkaufen. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. Ich war im Walmart, einem großen Supermarkt bei uns in der Gegend. Ich wollte alles Nötige für unser Abendessen holen. Plötzlich trat ein großer junger Mann auf mich zu. Er sah ein bisschen asiatisch aus. Und der Typ sagte dann zu mir, das klingt vielleicht verrückt, aber ich muss dir etwas sagen. Ich musste kurz lachen und meinte nur, was gibt's denn? Und der junge Mann antwortete, ich hörte heute Morgen eine Stimme. Ich glaube, es war Gott. Und die Stimme sagte zu mir, ich soll in mein Auto steigen und hierher kommen. Heute braucht jemand meine Hilfe. Und dann schaute er mich nur an und sagte, du hast vor langer Zeit eine Botschaft bekommen. Du sollst nach jemandem suchen, nach jemandem, der in deiner Familie fehlt. Ich hatte diesen jungen Mann noch nie gesehen. Ich war schockiert. Ich starrte ihn an und dann konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich weiß noch, so viele Leute im Walmart gingen an mir vorbei und ich stand einfach nur da und weinte. Ich wollte wissen, ob dieser Typ echt ist. Und habe auch genauso danach gefragt, bist du echt? Und er antwortete sofort, natürlich bin ich echt, Mann.
So, jetzt mal ehrlich, Julia. Glaubst du das? Also mir fällt das sehr, sehr schwer.
Nee, ganz klar. So wie er es erzählt, glaube ich das nicht. Ich glaube, dass er es so empfunden hat. Das merkt man ja sehr. Und entscheidend ist da für mich auch wieder eher, was denkt er und was macht es sozusagen für ihn, die Situation? Also Jeff überlebt einen Autounfall und schwere Zeiten in seinem Leben und er spürt die ganze Zeit, er soll sich auf den Weg machen.
Ich glaube auch, dass da mehr der Wunschvater des Gedankens ist. Also mir ist das auch ein bisschen zu amerikanisch, das ist ja auch typisch amerikanisch. Das klingt für mich wie eine Netflix-Serie und wir dürfen ja auch nicht vergessen, er ist da im Walmart in diesem Ort in Fort Worth und vielleicht ist er da ja auch mittlerweile bekannt. Er ist ja in die Öffentlichkeit gegangen, er hat den Kontakt zu Medien gesucht, um auf den Fall aufmerksam zu machen. Ja. Vielleicht kennt dieser Mann ihn und seine Geschichte, hat das in irgendeinem Beitrag gesehen und ja, wollte ihn einfach sagen, Mensch, Junge, such weiter.
Ja, oder eine andere Erklärung könnte sein. Also wenn wir jetzt so ein objektives Video von dieser Situation hätten, ja, dass es vielleicht ein bisschen anders war, dass der Mann ihn einfach angesprochen hat und ihn motiviert hat, weil er den Fall kannte. Ja. Und Jeff in seiner Wahrnehmung, denn wir wissen ja, jeder hat immer seine eigene Wahrheit und Wahrnehmung, hat das so für sich da rausgezogen. Und dann bin ich so bei einem Sprichwort, das ich sehr liebe. Am Ende heißt, wer heilt, hat Recht. Punkt. Ja?
Ja.
Also für Jeff ist das, was er rauszieht, ich muss weitermachen. Und warum das dann letztendlich so war oder wie die Geschichte einzuordnen ist, ist eigentlich wurscht.
Jeff fährt auf jeden Fall nach Hause und erzählt Rachel von seiner Begegnung im Supermarkt. Er ruft seine Schwestern und seine Eltern an. Er spürt neue Energie. Er weiß, dass er sich noch einmal auf den Weg machen muss, mit seiner ganzen Kraft. Er steckt alle Familienmitglieder mit seiner Begeisterung und seiner Zuversicht an. Seine Eltern und seine Schwestern stellen sich noch einmal hinter ihn. Ein letztes Mal wollen sie alles geben. Ein letztes Mal wollen sie nach Melissa suchen. Jeff und seine Schwestern nehmen Kontakt zu allen möglichen Einrichtungen und Institutionen auf, die nach vermissten Menschen suchen. Und nun überschlagen sich die Ereignisse. Alle Familienmitglieder geben weiterhin Interviews und bitten die Bevölkerung um Unterstützung. Alle bieten ihre Hilfe an, Jeder möchte dazu beitragen, das Geheimnis um Melissas Verschwinden endlich zu lösen.
Anfang November 2022 klingelt Jeffs Telefon. Sein Vater Jeffrey ist dran. Er bittet Jeff, sofort vorbeizukommen. Jeff hört an der Stimme seines Vaters, dass etwas passiert ist und dass sofort sofort heißt. Er setzt sich in sein Auto. Als er in der Wohnung seiner Eltern ankommt, spürt er, dass sich etwas Entscheidendes verändert hat. Jeffrey erklärt seinem Sohn, dass eine Datenbank, die DNA-Tests und Matches erstellt, vor 2 Wochen ihre Hilfe angeboten hätte. Im Zuge der großen Berichterstattung über den Fall Melissa waren die Betreiber der Datenbank auf Jeffs Familie aufmerksam geworden. Jeffrey und Alta hatten in der Vergangenheit schon mehrfach DNA-Proben abgegeben. Aber nie war jemand gefunden worden, dessen genetisches Material mit dem ihren übereinstimmte. Doch diesmal ist es anders. Denn dieses Mal gibt es eine Übereinstimmung. Eine genetische Übereinstimmung zwischen Jeffrey und einer weiteren Person aus dieser Datenbank. Jeff nimmt das Schreiben in die Hand, in dem sein Vater über diese Übereinstimmung informiert wird. Da steht es, schwarz auf weiß. Die Person, die ähnliches DNA-Material wie Jeffrey aufweise, sei seine Enkelin. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass es sich bei dieser Enkelin um eines der Kinder von Jeffreys 3 jüngeren Töchtern handelt. Diese Enkelin muss eine Tochter von der verschwundenen Melissa sein. Alta, Jeffrey und Jeff starren einander an. Jeff hat so viele Jahre nach Melissa gesucht. Aber nun, als es endlich soweit ist, da zieht es ihm den Boden unter den Füßen weg.
Das müssen wir jetzt ein bisschen erklären. Mhm. Es gab also ein Match in einer DNA-Datenbank. DNA-Datenbanken, die nutzt man ja für die Ahnenforschung. Da gibt man sein Genmaterial ab. Und wenn man das Glück hat, dass ein Verwandter auch Genmaterial dort abgegeben hat, dann wird da ein Match festgestellt und man erfährt quasi, dass man einen Verwandten hat. Das ist bei Eltern und Kindern dann immer zu 50% gleich, diese DNA, bei Enkeln entsprechend weniger. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn sich der Gesuchte auch mit einer DNA-Probe registriert hat. Melissa selbst war offensichtlich nicht registriert, aber ihre Tochter.
Genau, und das alles hat nur funktioniert, weil der Betreiber dieser Datenbank auf Jeffrey zugegangen ist und dadurch gab es dieses Ergebnis. Jeffs Familie hatte ja mit dem Thema DNA-Test eigentlich schon abgeschlossen, weil sie es ja schon vorher versucht hatten, beziehungsweise die Polizei hatte das sogar schon versucht.
Ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter?
Jeff nimmt jetzt Kontakt zu der jungen Frau auf, die angeblich Altas und Jeffreys Enkelin sein soll. Und es kommt zu einem, ja, denkwürdigen Telefonat.
Es gibt ein Foto, das eine meiner Schwestern gemacht hat. Es zeigt uns alle beim Videotelefonat mit Becky, der angeblichen Tochter von Melissa. Meine Eltern, meine Schwestern, Rachel und ich sitzen vor dem Computer und weinen. Wir weinen, weil es plötzlich wahr geworden ist. Wir hatten tatsächlich Melissas Tochter gefunden.
Und Becky stellt jetzt den Kontakt zu ihrer Mama her. Eine Frau, die Melanie heißt. Aber Melanie hat eine Mutter. Sie ist bei ihr aufgewachsen, bis sie 15 Jahre alt war. Deshalb glaubt sie zunächst an einen ganz üblen Scherz. Doch Jeff lässt ihr Bilder zukommen. Kinderbilder von Melissa. Und nun bricht Melanie zusammen. Sie erkennt, dass ihr ganzes Leben eine Lüge war und dass ihre Mutter nicht ihre Mutter war.
Jeff, Rachel, Melanie und ihr Mann treffen sich nur wenige Tage später am Abend vor Thanksgiving. Auf Wunsch von Melanie auf neutralem Gebiet in einem Restaurant in Fort Worth. Jeff wird diesen Abend nie vergessen.
Als Kind stellte ich mir immer vor, wie es wäre, wenn wir unsere Schwester finden würden. Ich malte mir aus, wie es wäre, sie zu treffen. Und dann war es endlich soweit. Ich habe sofort geweint und sie umarmt. Ganz fest umarmt.
und ich wollte sie nicht mehr loslassen. Es ist wahr geworden. In diesem Moment hatten wir unsere Schwester wieder.
Es ist unfassbar, nach 51 Jahren, musst du denken, des Hoffen, Bangens und der Ungewissheit.
Ja, für Jeff und seine Familie ist ja alles klar. Sie wussten von Melissa. Aber wie ist das für Melissa, die jetzt Melanie heißt? Die wusste ja überhaupt nichts von ihrem Schicksal und dachte immer, die Frau, bei der sie aufgewachsen ist, sei ihre Mutter.
Für sie ist es natürlich sehr, sehr schwer. Das war ja alles plötzlich ganz neu für sie. Aber was wir wissen, ist, dass sie sehr unglücklich war. Also sie war ja auch nur, bis sie 15 Jahre alt war, bei ihrer angeblichen Mutter. Sie hat die Mutter dann verlassen. Wir wissen nicht so sehr viel darüber, weil es ihr relativ schwer fällt, darüber zu sprechen. Es gab da wohl mal auch temporär, glaube ich, eine Art Vater oder eine männliche Person. Wir sprechen hier auch über die Themen Misshandlung etc. Also eine sehr unglückliche Kindheit. Und sie spürt jetzt, dass ihre echte Familie voller Liebe ist.
Aber es ist doch dann wahrscheinlich, dass die Frau, die Melanie großgezogen hat, wahrscheinlich die Entführerin war, oder? Ich meine, wurde die Frau aufgesucht und wurde sie verhaftet?
Also wir wissen nicht genau, was zum Beispiel Melissa selbst darüber denkt, weil sie das nicht sagt. Die Frau, bei der Melissa aufgewachsen ist, behauptet, so ist der Stand jetzt, sie habe Melissa für $500 am Straßenrand gekauft von Unbekannten.
Ja.
Ob das stimmt, ob sie in diese Entführung verwickelt war, ob sie selber die Entführerin ist, auch Stand jetzt, wir wissen es nicht. Jeff hat uns dazu im Gespräch auch nichts sagen können und darf auch nicht wirklich, denn die Ermittlungen, ganz wichtig zu erwähnen, laufen noch. Die laufen jetzt sehr aktuell. Es ist natürlich schwierig, es gibt ja so wenig Zeugen. Die Tat ist jetzt weit über 50 Jahre her. Ich weiß nicht, wenn wir beide jetzt darüber reden, wir dürfen hier mutmaßen, wie wir wollen. Für mich ist diese Frau die Entführerin.
Ja, oder zumindest hängt sie damit drinne und hat das mit einer Komplizin gemacht, die letztendlich die Babysitterin gespielt hat, muss man sagen.
Und es liegt dann auch das Motiv nahe, was es ja leider immer mal wieder gibt, dass da ein Mensch war, eine Frau, die vielleicht einen verzweifelten Kinderwunsch hatte und diese Gelegenheit irgendwie gewittert hat, sich vorsätzlich als Babysitterin gemeldet hat. Das sind an der Stelle Mutmaßungen.
Und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald es da neue gesicherte Erkenntnisse gibt. Aber losgelöst davon, wenn ihre Geschichte stimmt, die sie erzählt, ich meine, ein Kind am Straßenrand für $500 kaufen, das wäre ja auch strafbar.
Auf jeden Fall ist das strafbar. Aber wie wir schon gesagt haben, der Fall ist nicht abgeschlossen. Das ganze Verfahren läuft jetzt und so unbefriedigend es an dem Punkt jetzt sein mag, wir wissen jetzt noch nicht gesichert, was damals passiert ist. Aber wir haben ja auch euch, die Schwarmintelligenz.
Genau, meldet euch. Wir haben im Vorfeld schon ganz viel diskutiert, wer da jetzt dahinter steckt oder was das Motiv gewesen sein könnte. Deswegen schreibt uns gerne an info@spuluspodcast.de. Was denkt ihr? Steckt da mehr dahinter? Was steckt dahinter?
Ich finde, besonders in diesem Fall ist es ganz spannend, da mal neue Theorien dazu zu hören. Und ich hoffe, dass wir bald auch den wirklichen Stand der Ermittlungen dann verkünden können, sobald es da was gibt.
Ihr hört es als erstes.
Das Wichtigste ist aber, nun will natürlich die ganze Familie Melissa in die Arme schließen. Wenige Tage nach dem Treffen in dem Restaurant in Fort Worth soll es zur großen Wiedervereinigung kommen, nach 51 Jahren. Was für ein Glück, dass Alta und Jeffrey diesen Tag noch miterleben können. Sie und ihre Töchter warten auf die Ankunft von Melissa und dann fließen natürlich die Tränen. 51 Jahre voller Schmerz, Hoffnung, Trauer und Verzweiflung finden jetzt ein Ende. Als Alta ihr Kind in die Arme schließt, spürt jeder, das ist ein ganz großer Moment. Ein Moment einer unbeschreiblichen, einer erleichterten Freude. Es ist Erlösung. Es gibt einen Film, den ein Schwager von Jeff gedreht hat und der sogar dieses Zusammentreffen festhält.
Und dieser Film ist sehr, sehr rührend, wenn man sieht, wie sie sich endlich als Familie wieder in die Arme schließen können. Melanie beschließt nach diesem Zusammentreffen mit ihren Eltern und ihren Geschwistern, ihren Namen zu ändern. Sie heißt heute wieder Melissa. Was damals im Jahr 1971 geschah, ist bis heute ungeklärt. Was aber absolut schockierend ist, Melissa hat all die Jahre in Fort Worth gelebt, etwa 20 Autominuten von ihren Eltern entfernt.
Ja, und wir hoffen, euch irgendwann bald berichten zu können, wer der Entführer der kleinen Melissa war. Und wir wünschen Alta, Jeffrey, Melissa und ihren Schwestern von Herzen alles Gute. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich für das Vertrauen von Jeff, der sich die Zeit genommen hat, uns seine Geschichte persönlich zu erzählen. Und ich sag dir danke, Michael, fürs Miterzählen.
Ich danke dir auch, Julia. Alle Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wie gesagt, ihr könnt uns schreiben unter info@spurlospodcast.de.
Und ich finde auch noch ganz wichtig zu erwähnen, auch in den folgenden Wochen werden noch einige neue Folgen von Bitte melde dich laufen.
Ah, genau.
Immer sonntags, immer in Sat.1, 18.55 Uhr. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.